Burchard und Böttcher, wir müssen reden. Der Podcast.
Sag mal, hat das jetzt mit dem Vorspann, hat das geklappt?
Ich habe keine Ahnung, ob überhaupt.
Dann lass uns doch mal,
warte
mal.
Wir machen, improvisieren.
Wir machen, gut. Ne?
Also ja, okay, 3, 5. Das muss reichen. Okay, also
war das gut?
Ja, das war hervorragend, hervorragend, hervorragend.
Ich habe extra meine Spanflöte mitgebracht.
Glatte Eins.
Die ist nach diesem griechischen Gott Span benannt, der die Spanik erfunden hat, also diese spanische Angst, wenn man so wegläuft.
Keine Spanik. Kannst du den mal ganz kurz weglegen, den Span? Also,
meine Spanflöte.
Das kannst du dir jetzt auch mal kurz sparen. Ich würde gerne erklären, dass es heute nicht geklappt hat mit dem sonst ja so aufwendigen, dass man uns unseren Tisch irgendwo hinfliegt, hinsetzt, ordentlich ausleuchtet, weil irgendein Stromausfall sämtliche Flugverbindungen und wahrscheinlich auch unseren Produzenten lahmgelegt hat. Was ist ja, also deswegen sitzen wir hier, falls jemand uns zuguckt. Hallo, guten Tag, wir freuen uns, dass ihr da seid.
Hallo, ihr Lieben.
Und tun einfach so, als wäre nichts. Denn es wäre ja auch falsch, wenn wir jetzt gar nichts machen. Das wäre ja auch albern gewesen. Also wenn wir jetzt gar nicht gesagt hätten, wir sind einfach gar nicht da, es gibt nur das Bild. Also lass uns das machen, was wir machen, bitte. Und ich habe Fragen, wenn ich darf, Matthias.
Absolut, ja.
Wenn ich dich fragen darf, weil mich beschäftigt gerade einiges. Die Bild-Zeitung auch, das mache ich gleich. Da steht aber eigentlich nichts mehr drin, außer der Wahlkampffrage. Ob Getestete genauso behandelt werden wie Geimpfte oder ob Ungeimpfte ganz anders behandelt werden und nichts mehr dürfen. Ich entnehme Lauterbachs Aussagen, dass es wohl dann einen PCR-Test geben wird, aber auch zum Selbstbezahlen und dass der nicht mehr so lange gilt.
Haltbarkeitsdatum,
also
ne?
Ist ja, so, also nicht, ja. Nicht mehr 2 Tage oder 48 Stunden, sondern ich glaube, es ist im Gespräch jetzt irgendwie nur noch 4 Stunden. Vielleicht wird das ja noch verkürzt auf 2 Minuten. Und da frage ich mich dann einfach.
Aber meiner ist abgelaufen, ich muss nochmal raus.
Ja, aber wenn du jetzt irgendwie sagst, der gilt eine halbe Stunde und ich muss in Rewe und da ist eine Schlange meiner Käsetheke, dann
bin ich gerade dran und bestelle ein Viertelfund gehacktes.
Ja.
Bin ich ja Veganer, ja, genau.
Ja, gut.
Und dann verfällt der Test. Und dann muss ich wieder raus und
mich wieder anstellen. Musst du hinten wieder anstellen. Und wenn die Schlange zu lang ist, dann hast du natürlich auch das Problem, dass der PCR-Test abgelaufen ist. Das heißt ganz im Ernst, also jetzt mal fast im Ernst jedenfalls, wenn es so kommt wie geplant, dass wir keinen Zutritt mehr haben zu Supermärkten, dann was machen wir denn dann?
Ja, also eine pragmatische Lösung wäre wahrscheinlich, dass wir uns das Essen liefern lassen. Das werden nicht alle von uns sich leisten können und auch leisten wollen. Wir könnten eine eigene Infrastruktur aufbauen, die Menschen wie uns einen Ort gibt. Oder wir könnten die Rechte zurückfordern, die uns von jeher zustehen und geraubt wurden, nämlich unsere
Grundrechte. Das kannst du vergessen. Also die Grundrechte,
die 1, 2 nicht zurück.
Wo waren die denn? Ja, nee, die sind ja abgeschafft. Aber das heißt, wir könnten dann entweder sagen, wir stellen jetzt einen Geimpften ein, der für uns alle einkauft. Das wäre ja auch billiger als die Tests, denke ich. Oder, also ich habe das schon versucht hier, aber es geht natürlich in den Städten, es ist ja ein gefundenes Fressen für Amazon. Und die Lieferdienste, weil ich glaube, dann in den Städten funktioniert das ja ganz gut. Mhm. Da gehen dann die Rewes und Edekas halt einfach verlieren 30% des Umsatzes. Hier draußen, wo ich bin, geht es nicht. Habe ich schon probiert. Klar, ich bereite mich ja vor. Also unser Rewe hat einen Tag in der Woche, ein paar Stunden, wo es liefert. Das ist aber ausgebucht bis 2024. Also da komme ich nicht so weit.
Nee, da habe ich auch vorher Hunger, genau.
Ja, eben. Also wenn ich nicht nur von Suppe ernähren möchte, das heißt dann einfach, man trifft sich dann auf dem Parkplatz. Das ginge vielleicht, aber es ist auch die Frage, ob man da dann ran darf und wo man ran darf. An die Läden. Ich finde, das ist eine ganz interessante Strategie.
Jetzt. Ich glaube, der will gar nicht, dass wir uns was einfallen lassen, wie wir ans Essen kommen, sondern der will, dass wir uns impfen lassen. Das ist ja mein Verdacht, ne?
Ja, das ist sicherlich nicht unbegründet, aber das schließt sich ja aus für denkende Menschen. Also das meine
absolut.
Ich.
Nein, das ist überhaupt nicht lustig. Man kann auch nicht drüber ab. Also letztendlich ist es auch die Botschaft, ihr könnt verrecken, uns ist es scheißegal, oder? Will er das damit nicht sagen?
Nö, ich weiß es nicht. Also solange man den Impfzwang nicht einführt, ist es natürlich, man gibt jetzt alles. Ich finde, wir haben doch schon mal darüber gesprochen. Eigentlich muss man über diesen ganzen Corona, diesen ganzen Virenkram nicht sprechen,
Übrigens machen wir auch nicht, liebe Zuschauer. Wir machen heute ganz viel Schönes.
weil...
Ja?
Ja, das stimmt.
Wie ihr an der
Ich wollte nur
Spanflöte schon
vorher...
gemerkt habt, wir haben
Ja, ich
heute wirklich
wollte...
eine Doppeldosis Clown gefrühstückt. Ja? Und es wird sogar richtig tiefsinnig und schön. Aber am Anfang müssen wir trotzdem über die schlimmen Dinge noch mal reden.
Naja, was heißt schlimme Dinge? Ich wollte ja kreative Lösungen jetzt auch. Bitte schön. Also bitte in meine Richtung. Ich möchte gerne im Herbst auch noch was essen. Und zwar nicht nur Suppen. Die andere Möglichkeit ist ja, was und einer unserer Zuschauer auch letztes Mal schon vorgeschlagen hatte. Man könnte sich natürlich infizieren. Dann wäre man ja 6 Monate wieder fein raus. Das Problem ist ja nur, dass es ja schwerer ist, als eine Nadel im Heuhaufen zu finden, einen Corona-Kranken zu finden.
Das
Es
kenne
gibt
ich
ja
noch von
gar
den
keine.
Kinderkrankheiten. Da, wenn dann jemand was hatte, sind immer alle Eltern hin, damit die Kinder die Krankheiten kriegen. Da hat man so Masernpartys gemacht
Ja,
unter Anthroposophen und so. Genau. Ja, das können natürlich auch
aber wie willst du es heute
Corona-Partys.
machen? Es gibt ja keine Kranken. Also deswegen findest du ja kaum einen. Außer wir können natürlich, ich habe schon gedacht, wir können ja so Flashmobs irgendwie in Altenheimen machen und dann da einfach reingehen und den alten Leuten den Kuchen wegessen. Die Chancen stehen ja relativ gut, dass man dann.
Lösen wir auch das Ernährungsproblem, aber zu
Ja,
Lasten
auch
der
für
Risikogruppe. Das
temporär.
geht auch wieder nicht.
Ja, na
Ich habe
gut,
noch
die
eine
sind
Idee. Wir
geimpft.
tun so,
Ja.
als würden wir eine Querdenker-Demo machen und gehen aber nur dahin, um uns anzustecken.
Ja, aber da hast du mitbekommen, dass mein persönlicher Freund, na, wie heißt er noch?
Geisel.
Karl. Nee,
Ach so.
Karl, Lauterbach.
Ja.
Lauterbach ist ja, darf ich den Ausdruck kurz machen? Also Kubicki hat ja in barrierefreiem Deutsch darauf hingewiesen, Herrn Lauterbach, dass es nicht besonders logisch ist, dieser Kurs. Also wenn man
Wolltest du
sagt,
die
nee, so.
Formulierung nochmal für mich wiedergeben? Weil für mich war das jetzt mit einer ziemlich hohen Barriere, was du gesagt hast.
Ach so,
Was hat
also.
denn Kubicki gesagt?
Kubicki hat in einfachem Deutsch gesagt, es ist nicht sehr logisch oder es erscheint ihm nicht logisch, dass man jetzt, wo die Risikogruppen alle geimpft sind oder ein Impfangebot bekommen haben, überhaupt diesen ganzen Kurs weiterfährt. Und Kubicki ist geimpft und sagt trotzdem, also das kann ja nicht sein. Das hat Karl sogar bis zu einem gewissen Grad eingeleuchtet am Ende. Nur die Argumentation, die dann folgte, fand ich interessant. Also, dass er einfach sagte, ja, aber. Wir müssen die Querdenker, weil du das gerade sagtest, wir müssen die Querdenker davor schützen, dass sie sich anstecken gegenseitig mit dieser lebensgefährlichen Krankheit. Also,
Ja,
dass man
ja.
sagt, das heißt ja auf Deutsch, dass Lauterbach und Konsorten uns das Recht auf Selbstbeschädigung oder die überhaupt uns in Gefahr zu begeben, uns selbst zu beschädigen, nehmen, obwohl wir sagen, wir wollen das. Heißt für mich im nächsten Schritt, also man muss dann ja irgendwie Rauchen nicht nur verbieten, das ist sowieso klar, aber auch Bungee springen und im Grunde
Leben
auch,
würde ich verbieten.
ja, dann, ja, aber schau mal, wenn man jetzt einfach
Ja.
zum Beispiel eine Risikogruppe ist, also
Ja.
über 40 und spazieren gehen will, du könntest ja auch irgendwie noch nicht erkannte Herz-Kreislauf-Probleme haben, die dich dann umbringen oder, mein Gott, oder laufen gehen, joggen gehen oder so, Sex haben, gar nicht
Jetzt hör
auszudenken,
aber auf,
aber in
komm.
bestimmtem
Jetzt
Alter.
hör auf.
Gut, das muss man alles
Neulich noch mit
unterbinden.
Dieter Bohlen darüber gesprochen. Das ist so gefährlich.
Ja, aber das muss man doch alles unterbinden. Das heißt genau, was du sagst. Also Leben ist lebensgefährlich. Selbst wenn ich weiß, ich bin ja aufgeklärt und weiß, Rauchen ist nicht gesund. Ich darf das ab jetzt nicht mehr. Und solange es keine Impfung gegen den Wunsch zu rauchen gibt, muss man mich dann natürlich auch irgendwo wegsperren.
Ja, das kann man machen. Dann, also der sicherste Staat ist das Gefängnis. Ja, das könnte man machen. Also die Unterbindung aller Freiheitsregelungen ist sehr gesundheitsförderlich. Es ist halt dann nur kein Leben mehr.
Genau.
Und es ist natürlich die Wohltat im Gewande der Vergewaltigung. Ja, es ist so, mehr Paternalismus geht nicht. Ne? Der weiß, was besser für mich ist. Und gut, dass er mich dabei wahrscheinlich durch den Impfstoff gefährdet gesundheitlich, das muss er natürlich billigend in Kauf nehmen. Er meint es ja nur gut, oder?
Ja, das scheint ja auch so ganz generell angekommen zu sein bei den Menschen um uns herum, also nicht unbedingt bei uns, aber ich habe diese Logik auch verstanden jetzt. Habe ich
Ja.
auf irgendeinem dieser, hast du sicherlich auch gesehen, auf einem der einschlägigen Sender, die kurze Aussage, warum sollen die Grundrechte haben, die können sich doch impfen lassen.
Eben,
In unsere
natürlich.
Richtung, also ganz einfach. Also das dann.
Also was ich jetzt gesehen habe, es gibt ein Angebot der Landeszentrale, glaube ich, für Extremismusforschung in Baden-Württemberg oder so ähnlich. Die machen Aussteigerprogramme für Menschen wie uns. Dass man dann sagen kann, okay, so, das ist mies, ne? Ich komme da aber jetzt selber nicht von weg, weil ich das irgendwie für richtig halte. Und dann machen die so Programme, so dass man dann so Gesprächstherapien, so guten Tag, ich bin der Matthias, ich habe gedacht.
Gibt es das auch für Politiker?
Wie meinst du, in welche Richtung soll das gehen?
Ich bin der Jens. Also, dass man sich so.
Dass ich die Spanflöte nochmal rausnehme.
Ja, nee, dass man sich dann du meinst ja, dass man sich distanziert von dem Fehlverhalten von vorher, oder?
Ja, gibt's alles. Aber mal systematisch ist natürlich ein heikler Punkt damit berührt, mit dieser Lauterbach-Frage. Das passt ganz gut zu dieser Meldung, dass da in der Schweiz offensichtlich, ich habe das bei Bittel gelesen, dass das Recht des Kindes auf eine Impfung auch gegen die Eltern durchgesetzt werden kann. Und das hat mich schon lange genervt, eigentlich diese Ein-Recht-auf-Konstruktion, wenn ich das mal ein bisschen ausführen darf. Also es ist sehr interessant, dass so Dinge, die man über den sozialen Druck nicht mehr hinkriegt, die kann man zum Recht des Einzelnen machen. Ich gebe mal ein Beispiel, also das Recht auf den selbstbestimmten Tod, ja, oder den assistierten Suizid, der sorgt natürlich für sozialverträgliches Frühableben von kostenintensiven Rentnern, ja, dass wenn man sagt, okay, so, ne, dass ich jetzt jemand zur Last falle, möchte ich lieber einen assistierten Suizid, ne, also ich meine, finde ich interessant, das als Recht zu formulieren. Oder das Recht über den eigenen Körper führt dann dazu, dass Frauen unter prekären ökonomischen Bedingungen ihren Körper verkaufen können. Und wenn man dann gewissermaßen sich kritisch zu Prostitution positioniert, dann tangiert man ja das Recht dieser Frauen darauf, ihren Körper zu verkaufen. Wobei ich immer noch darauf warte, dass eigentlich Melinda Gates mal ihren Körper verkauft. Dann wäre ich dafür, dass man das freigibt bis dahin. Nein, also ich persönlich bin da, komme als Kunde da nicht in Frage. Aber ich denke, in dem Moment, wenn jemand frei von ökonomischen Glück seinen Körper verkauft, ist es was anderes, als wenn jemand in schlimmen Verhältnissen das Ganze tut. Und entsprechend ist es auch mit dem Recht auf ein gesundes Kind. Ne? Das heißt ja letztendlich, dass Eltern so lange die Fehlversuche wegschmeißen dürfen, bis ein gesundes dabei rauskommt. Und das ist natürlich auch letztendlich eine Verschleierung von Eugenik. Ja? So wie das mit dem assistierten Suizid eine Verschleierung von Euthanasie ist. Und deshalb ist auch das Kind, das bestimmte Rechte hat, finde ich auch schwierig. Das kann ja noch nicht mal Subjekt von Rechten sein. Das kann diese Rechte nicht formulieren, sondern die werden ihm untergeschoben. Ja, und dann kommst du letztendlich zu einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen und Kindern und da darfst du da auch nichts gegen sagen, ja, weil das Kind hat ja ein Recht auf seine Selbstbestimmung. Also ich finde das, weil das ist sozusagen eine Projektionsfläche oder ein Hebel, mit dem der Staat gewissermaßen die Rechte der Eltern und die Fürsorgeverantwortung der Eltern außer Kraft setzen kann. Also mir bereitet das große Sorgen und ich weiß nicht, wie lange die Dämme hier in Deutschland noch halten in dieser Hinsicht.
Aber das ist auch generell so, dass der Staat diese Hoheit über die Kinderbetten irgendwie von Anfang an haben will. Das ist eher dein Thema, also bin ich ja nicht so drin. Das ist dann eine Fortsetzung dieses, dass der Staat nicht nur zu- und eingreift, wenn ich angeblich dem Kindeswohl nicht diene, sondern dann noch einen Schritt weitergeht.
Genau. Aber immer, also wir wollen es nicht verharmlosen, dass es natürlich auch eine geringe Gruppe von Eltern gibt, die mit der Erziehungsaufgabe überfordert sind. Und es ist vielleicht ganz gut, dass es Institutionen gibt, die Kinder in der Situation helfen. Und die Hürden waren eigentlich auch ganz hoch, sozusagen das Elternrecht außer Kraft zu setzen, zugunsten dessen, was im Staat gilt. Also wir sprechen jetzt wirklich von schweren Fällen von Misshandlung, sexuellem Missbrauch und so weiter. Da gibt's was. Aber ich habe das Gefühl, dass man relativ leichtfertig damit umgeht. Du erinnerst dich vielleicht noch daran, dass es schon relativ früh auch in pädagogischen Einrichtungen Stellenanzeigen gab, dass man da Kinder, die aus dem Elternhaus wegen Corona entfernt werden sollen, betreuen möge und dass dafür studentische Mitarbeiter gesucht wurden, hier etwa in Köln, Michaelshofen und so weiter. Also das hat sich zum Glück in der Fläche nicht durchgesetzt, aber ich denke schon, dass sowas wie das Bollwerk der Familie und des Elternhauses als Gegenkraft gegen den totalitären Staat nach und nach geschliffen werden sollen. Den Eindruck gewinne ich immer mehr.
Ja gut, aber wir hören jetzt noch auf, über negative Dinge zu hören. Nein, wir hören noch nicht ganz auf.
Wir wollten über Pferde sprechen, oder?
Ja, machen wir gleich. Ich wollte noch kurz über diesen Menschen sprechen, der, oder sagen wir mal, die allgemeine Linie ist, dann darfst du über Pferde sprechen. Ja. Aber wenn du sagst, da wird jetzt eine Menge geschliffen, also es wird ja weiterhin massiv Druck ausgeübt. Ich finde das alles komplett unanständig. Darüber müssen wir nicht sprechen. Auch, dass es keine Gründe gibt, weiter jetzt irgendwie Grundrechte einzuschränken. Ich weiß nicht mal, wie der Vogel heißt von der CDU. Wenn man jetzt sagt, durch Schweigen der großen Anführerin und jetzt durch irgendwie Äußerung ihrer Subalternen wird jetzt aber der Bürgerkrieg vorbereitet, indem man sagt, die Geimpften werden den Ungeimpften schon zeigen, wo der Hammer hängt.
Ja.
Das finde ich mehr als bedenklich. Wo ich sitze mal davor, also erlaubt mir den Ausflug, dass ich denke, wenn ich jetzt hier irgendwas zu sagen hätte, zum Beispiel so einen komischen, ne, diese Raute oder sowas zur Verfügung hätte, dann würde ich natürlich alle 2-3 Tage mal sagen, Leute, beruhigt euch. Ja, und seid nett zueinander, das fehlt mir. Manchmal fällt es ja auf, wenn die fallen Dinge auf, nicht auf, die fehlen. Ja, also mir fehlt der Auftritt, generell der Auftritt von irgendeinem Politiker, außer meinetwegen Kubicki, dass man aber mal sagt, jetzt chillt mal. Und
ich denke ja immer dann noch an Bruder Johannes, ja, der
ist das?
Johannes Rau, unser Johannes Rau, vielleicht erkennst du den noch, also war auch eine hochambivalente Figur natürlich und dieses Saubermann-Image nach außen, da gab es auch jede Menge Rückseiten, aber zumindest die Rhetorik, wenn man die mal beim Worte nimmt, hat er immer gesagt, versöhnen statt spalten, das war das Motto, ne? Und er hat versucht, so, ich meine, das hat ein bisschen bieder gewirkt und so weiter. Aber genau, das wäre jetzt ja eine Botschaft, die man zumindest als politische Illusion gern mal hören würde, dass das keiner will, das ist mir auch klar, ja, aber ich will doch wenigstens noch ein bisschen Ruhe, aber was die machen, ist, die gießen Öl ins Feuer. Das heißt, die klassifizieren uns als letztendlich verzichtbar und auch, sagen wir mal, ne, was ist denn das anderes als eine Aufforderung zum Lynchen, also wenn ich das mal ganz böse formuliere, ne?
Also, genau, aber da ist ja auch zwischen uns beiden keine Einigkeit, würde ich sagen, deswegen möchte ich ja Schleswig-Holstein, wie du weißt, oder die endgültige Teilung Deutschlands, weil ich sage, okay, dann macht ihr euren Scheiß, wir finden 20 Millionen Leute.
Die vielleicht schenkt uns die Kanzlerin ja ein Bundesland.
Ja, du hast mich darauf hingewiesen, dass das ein bisschen pikant ist, aber es wäre schön, wenn sie das täte, weil man das Grundgesetz können wir mitnehmen, das ist ja noch gut und hier wird das nicht mehr gebraucht und dass man dann einfach sagt, gut, dann lass uns doch unsere Dinge machen und risikoreich leben, so mit Schnupfen und ihr bleibt hier und überwacht euch alle gegenseitig. Ich plädiere weiter dafür. Ich weiß, du möchtest etwas anderes. Ja. Positive Dinge für die Zwischenzeit, weil du wolltest ja heute ganz viele positive Dinge machen und ich freue mich darauf.
Jetzt hatte ich schon Pferde
angekündigt. Ja, Pferde. Mach noch kurz das Pferd.
Ja, was mich einfach sehr amüsiert ist, wie sehr sich die Volksseele doch empören kann über eine kleine Gerte auf dem Gesäß eines Pferdes, was im Rahmen von Artverhalten etwas sehr Normales ist. Die treten sich, die beißen sich, die tun sich dieses und jenes an. Aber wenn ein Mensch das in einer Verzweiflungssituation tut, dann wird das zum Skandal im olympischen Raum. Ja? Wenn alle anderen, wenn man sich nicht so auskennt, sieht man nicht, wie die mit ihrem Zaumzock im Maul des Pferdes rumreißen. Die waren viel brutaler als das arme Mädel, was jetzt hier so sanktioniert wird. Aber dass man jetzt über anderthalb Jahre Kinder einsperrt, ihnen Masken aufsetzt, ihnen Angst macht und so weiter. Also dafür hat man ja keine Träne mehr über. Aber eine kleine Gerte auf einem Pferdehintern empört die Welt. Na gut, Missverhältnis. Ja, das musste ich noch loswerden.
Ja, ich möchte das gerne, dass du das loswirst. Ich habe keine Ahnung von Pferden. Ich habe das auch, die Empörung wahrgenommen, das dann gesehen und gedacht, das ist ja irgendwie nicht so schlimm. Dieses Mädchen hat sich, glaube ich, sehr anständig verhalten. Ich war mit dem Pferd davon abgesehen, ja genau, aber gut, man sieht es ja sonst nicht. Also wenn 8 Millionen genau. Hühner geschreddert werden morgens, dann vergießt natürlich keiner eine Träne und wenn unsere Kinder geschreddert werden, auch nicht, weil da ist ja keine Kamera genau. aufgerichtet. Genau. Da gibt es dann auch keinen irgendwie gearteten Shitstorm. Aber wenn, ne, also es ist die komplett infantilisierte und emotionalisierte genau. Gesellschaft, genau. wo man sagt, das ist einfach nur noch alles Gefühl. Das hat ja auch gar nichts mehr mit Verstand zu tun. Also wir könnten jetzt noch vielleicht 2 Stunden über Le Bon reden, können wir aber auch ganz kurz machen, den hast du mir, glaube ich, empfohlen. Die Psychologie der Massen. Aber dieses komplett Infantile und dass es wirklich ganz weit weg ist von jeder Form von Verstand. Es dauert nicht lange zu verstehen, was hier seit anderthalb Jahren passiert, wenn man, um mit Le Bon zu sprechen, also das hat was nichts mit Verstand zu tun oder Intelligenz, sondern mit Charakter. Und zwar gar nicht so dem Volkscharakter, den er ja dann in seiner ganzen 1911er rassistischen Art irgendwie die ganze Zeit betont. Entschuldigung, es hat ja was. Es hat was mit persönlichem Charakter zu tun, dass man dem anderen, dem Herrn Burchard, der ja offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen ist, irgendwie ausweislich seines Lebens, wenn der sagt, ich mache mir hier aber erstens Sorgen um das Land und zweitens mache ich mir Sorgen um meine Gesundheit. Deswegen bezweifle ich, dass diese Impfung jetzt das Richtige für mich und meine Kinder ist. Wenn man diesem Herrn Burchard nicht zuhört und darauf nicht eingeht und sich damit nicht beschäftigt mit dem, was dahinter steckt als Frage, dann ist das eine derartige Form von Charakterlosigkeit und Respektlosigkeit, dass das Gespräch beendet ist. So, deswegen möchte ich ja eigentlich auch gerne 2 Länder, weil ich möchte nicht mit charakterlosen, respektlosen Menschen zusammen sein. Ja. Auch nach dieser Krise nicht.
So, jetzt. Und das gilt übrigens für jeden Menschen, nicht nur für den Herrn Burchard, sondern auch für den Herrn Böttcher und alle anderen, die da draußen sich Gedanken machen. Das ist ein Charaktertest, du hast recht. Aber wir wollten heute eigentlich die schönen Sachen, glaube ich, auch ein bisschen beleuchten. Ich hab meine Hausaufgaben gemacht, ich war ganz fleißig. Ich habe so eine ganze Liste von schönen Sachen beschrieben, weil so meine Analyse, ich versuche jetzt mal, weil ich halte.
Ja, alles klar. Kann ich trotzdem nicht lesen. Mach nicht. Lies mir das einfach vor.
Okay. Du kannst lesen. Nee, weshalb mich das nachdenklich gemacht hat. Also wir nennen ja auch die Dinge beim Namen. Und das kann dazu führen, dass wir die Ohnmachtsgefühle, die ohnehin schon so durch die Gegend wabern, im Grunde nur verstärken. Und damit übernehmen wir eigentlich den Job der Leute, die wir gar nicht so toll finden. Ne? Das heißt, wir verstärken ja im Grunde deren Agenda und die Wirksamkeit der Angstpolitik, indem wir selber auf das Beängstigende hinweisen. Und ich dachte mal, wo können wir denn eigentlich jetzt Kraftquellen formulieren, die jedermann auch zu diesen Zeiten noch zur Verfügung stehen, um wirklich auch nicht nur über die Runden zu kommen, sondern zu merken, da gibt es etwas, was ganz wesentlich ist, das uns auch niemand mehr rauben kann. Deshalb darf ich meine Liste?
Ja, unbedingt. Ich finde, hier oben steht Blockflöte drauf, aber das kann ich nicht.
Spanflöte. Nee, ich kann die auch nicht, aber das wäre vielleicht das Erste, was ich empfehlen könnte, wäre sich bilden, Sachen lernen, sich etwas aneignen, was ich vorher nicht konnte. Meine Tochter lernt gerade Chinesisch, die sitzt zu Hause, aber lernt Chinesisch und merkt, wie sie sozusagen an sich selbst reifer und stärker wird an den Punkten. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Sich erinnern und erzählen, finde ich total wichtig. Weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass die digitale Kommunikation in den sozialen Medien eher Splitter und Fragmente meiner Biografie, so Spots, versendet. Und dass es unglaublich schön ist, wenn man sich wieder an den Tisch setzt und sich erzählt, wie war das eigentlich früher? Wie war das? Was hast du erlebt? Lass dir Zeit, erzähl. Und die Dinge, die ich gleich nennen werde, die sind nicht originell in den Punkten. Also das weiß jeder und das macht hoffentlich bald auch jeder oder mal zwischendurch mal jeder. Aber ich kann begründen philosophisch, warum das so kostbar ist, daran festzuhalten. Denn dieses Erzählen bedeutet ja sowas wieder, wie seine Identität sichtbar zu machen. Ich glaube, dass die Schocksituation des Corona-Ereignisses 2020 eigentlich wie so ein Radiergummi über unserer Biografie war. Die Vergangenheit ist abgeschnitten. Wir haben keinen Rückweg zu ihr. Wir haben vielleicht auch den Kontakt zu ihr verloren. Wir haben auch keine Perspektive scheinbar in die Zukunft. Aber in dem Moment, wo wir anfangen zu erzählen, merken wir doch, was uns ausmacht. Nämlich, dass wir eben nicht nur das sind, was wir aktuell unter diesen Hygieneknastbedingungen sind, sondern dass wir eingebettet sind in eine Geschichte, aus der wir hervorgegangen sind. Und sobald wir verstehen, dass wir aus einer Geschichte hervorgegangen sind, und zwar jetzt nicht menschheitsgeschichtlich oder völkergeschichtlich oder sonst irgendwas, sondern ganz konkret biografisch, werden wir auch merken, dass Zukunft letztendlich immer etwas Offenes ist und von uns Gestaltbares und dass das immer auch ein Ereignismoment und eine Veränderung mit in unser Leben hinein kann. Also deshalb finde ich Erzählen total, mir tat es total gut, mit der Familie zusammenzusitzen und mal plötzlich wieder Familiengeschichte aufzumachen.
Ja, aber hilf mir mal ganz kurz, finde ich gut. Also Geschichten erzählen, das spannendste Thema von allen. Wie geht denn das konkret? Also man setzt sich dann hin und erzählt sich selbst, oder?
Nein, ja. Also das kannst du machen, indem du Tagebuch schreibst, wenn du das mit dir selber auch machen möchtest, finde ich auch nicht schlecht, weil dann plötzlich sich etwas niederschlägt. Es wird etwas, materialisiert sich etwas von dir. Du schreibst dein Leben in eine Materie ein, von der du vielleicht ausgehen kannst, dass die dauerhafter ist als du selbst. Das heißt, du schnürst auch eine Zeitkapsel. Ich meine, all das, was ich beschreibe, glaube ich, das muss entstehen und muss organisch wachsen. Du kannst dich jetzt nicht hinsetzen mit einem großen Würfel und sagen, der Burchard hat 6 Sachen vorgeschlagen, was machen wir denn jetzt? Kann man vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber sich einfach die Muße lassen und in Gemeinschaft sowas wie ein Fluidum der gemeinsamen Erinnerung aufwallen zu lassen. Das gibt's bei Harry Potter, so ein Denkarium, da taucht man dann seinen Kopf rein und sieht dann Erinnerungen von anderen. Ich glaube, sowas kann man auch als Familie und als Gemeinschaft machen. Das macht man oft bei Familienfeiern und bei Beerdigungen, aber warum nicht einfach mal so beim Kerzenlicht? Und das Interessante ist, in dem Moment, wo die Vergangenheit als Duft plötzlich in die Gegenwart so langsam aufsteigt, verwandelt sich das Zeitgefühl auch in der Gegenwart. Die Zeit wird plötzlich weit, die Zeit wird plötzlich luftiger und das ist eine ganz tolle Erfahrung und ich glaube, das führt auch Gemeinschaften wieder zueinander, weil man dann auch vielleicht verschiedene Sichten auf verschiedene Ereignisse nebeneinander legen kann und das Schöne ist ja, da ist auch Perspektivität ja schön, weil es ergänzt sich ja. Wie hast du das erlebt? Und so weiter. Und das, ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache, sich überhaupt wieder als geschichtliches Wesen zu betrachten und nicht nur als Gefangener. Wir sind ja nicht nur räumliche Gefangene, sondern wir sind ja auch zeitliche Gefangene im Corona-Regime. Fände ich eine tolle Sache. Und wenn man das niederschreibt, und nochmal bitte, ich habe nichts erlebt. Ich glaube, dass jede Lebensgeschichte mindestens eine großartige Geschichte in sich trägt. Also mein Traum wäre ja tatsächlich auch mal Geschichten zu sammeln und so die herzwärmenden Geschichten zusammenzutragen und so eine Art Sammelband der Überlebensrationen, der erzählerischen Überlebensrationen der Corona-Zeit zu machen und eben auch die eigene Lebensgeschichte, die bleibt unberührt von den großen Narrativen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass ich sozusagen nicht nur als Objekt eines Narrativs erscheine, sondern als selber als Erzähler meiner Geschichte. Was interessant ist, ich glaube, das mit dem Erzählen, das Hinkriegen ist schon schwer genug. Aber das Zuhören, ne, sich überhaupt wieder einzulassen auf die Erzählung des anderen, wer kann überhaupt noch erzählen? Ja, also ich, wenn ich an meine Großeltern denke, wie die erzählt haben und die Übertreibung und alle war klar, das ist hoffnungslos übertrieben und trotzdem waren es tolle Sachen. Nur eine Idee, wie ich wieder eintauchen kann in etwas, worauf die keinen Zugriff haben. Deshalb nageln die mich ja in der Gegenwart fest, ja, weil sie nicht möchten, dass ich eine Zukunft habe und dass ich mich aus meine Identität aus einer Geschichte heraus verstehe. Und dann sieht man eben natürlich schon, wie die Biografien der Familie sich verweben in die Zeitläufe. Und das ist dann auch klasse. Also was habt ihr in den 30er, 40er Jahren gemacht? Wie ging es danach? Fluchtgeschichten. Fände ich total spannend. Und das heißt auch vielleicht mal alte Menschen besuchen und sich anhören, was die zu erzählen haben. Weil wenn die nicht mehr sind, sind auch die Geschichten vielleicht nicht mehr so, wie wir liegen dann anders vor. Ne? Wenn überhaupt noch, vielleicht verschwinden sie auch. Kannst du damit was anfangen?
Also, ja, mit alten Menschen besuchen und denen den Kuchen wegessen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist eine sehr schöne Idee. Nee, um es nicht zu sehr ins Alberne zu treiben, weil du ja noch zwei Punkte hast. Das müssen wir dann bitte gerne dann nächste Woche.
Wir machen jetzt in jeder Sendung einen, ne?
Nein, weil dieses Geschichten erzählen ist für mich, deswegen höre ich dir sehr aufmerksam zu. Das ist für mich noch ein bisschen größer als das, was du jetzt gerade machst, finde ich ganz wichtig. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass ich so, wie ich mir meine eigene Geschichte erzähle, aufschreibe, da habe ich großen Einfluss darauf, was passiert, auf meine Beziehung zu den anderen und auf mein Lebensglück oder eben nicht Glück. Ich kann mir meine Geschichte auf verschiedene Arten und Weisen erzählen. Daraus ergibt sich für mich eigentlich alles. Ich bin der Hauptdarsteller meines eigenen Lebens und so weiter in Verbindung zu anderen. Das ist für mich auch wichtig. Also wenn man sich dann plötzlich nicht nur, wie du sagst, sich das weitet, sondern dass man auch sagt, es kriegt ja ganz andere Zusammenhänge. Glücklich kann man sowieso nur werden, wenn man sich als Teil eines Zeitstroms versteht, also zwischen den Generationen, nach meiner Ansicht. Das ist ein Gedanke von Russell.
Was für ein schöner Gedanke, ich liebe den
auch. Aber das ist genau.
Ist anthropologisch völlig plausibel, ja.
Ja, das fehlt uns ja so ein bisschen. Also wenn man keine Kinder mehr hat und sagt, wir leben im Jetzt und so weiter, dann geht das verloren. Das führt unweigerlich in ein Vakuum und in ein Unglück für mich. Man muss diese Verbindung zur
Vergangenheit. Können wir darüber nachdenken, dass viele der Menschen, die über uns entscheiden, gerade genau in der Situation sind, ne? Also jetzt im Hier und Jetzt und keine Kinder, ne?
Ja, aber auch jetzt auch noch mit Corona und so weiter. Jetzt haben wir auch gar keine Zukunft mehr. Und wenn, dann ist das irgendwie eine finstere Zukunft. Entweder sind wir dauergeimpft, arbeitslos oder und so weiter und so fort. Dass man sagt, nee, das könnt ihr erstens gestalten.
Genau.
Und zweitens müsst ihr die Verbindung zur Vergangenheit herstellen. Damit berühren wir dann aber auch wieder die Tatsache, dass du und ich im Hier und Jetzt sterblich sind. Wir sind ja nur Verbindungsglieder zwischen dem Vergangenen und der Zukunft. Wenn das nicht unsere eigenen Kinder sind, dann die Welt der Zukunft. Wenn man es reduziert auf hier bist du, nach dir die Sintflut, dann haben wir genau den Scheiß, den wir jetzt erleben.
Genau.
So, also deswegen ist es wichtig, diese Geschichten zu erzählen und Verbindungen herzustellen.
Absolut. Ja, darf ich den Ball nochmal aufnehmen?
Unbedingt.
Wir vergessen die Liste. Weil es ist, also wenn ich es nochmal in meinen Worten sage, aber der Gedanke ist, den hast du ins Spiel gebracht, ich erlebe mich plötzlich auch wieder als Autor. Ne? Nicht nur als Getriebener, als Nebenrolle von politischen Ereignissen, sondern ich bin Urheber und Autor. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Lebenssituation, die ich gestalte, sondern ich darf auch bestimmen, wie sie erzählt werden. Und das gibt mir wieder ein Gefühl von Handlungsmacht, die mir allenthalben geraubt sind. Und schön dieser Gedanke auch der menschheitsfamiliären Verknüpfung. Es gibt ja eben nicht nur diese horizontale Verbindung, dass ich sage, also wir sind alle auf die jetzt leben, die Zeitgenossen sind miteinander verwandt, sondern wir sind eben auch die Verwandten aus der Zeit, verwandt mit denen wir in der Vergangenheit zusammenhängen und wir sind die Verwandten der Zukunft. Und auch die werden ja eigentlich gegeneinander ausgespielt. Diese ganze Ökodiskussion nimmt ja eigentlich unsere Nachgeborenen, die gar nicht existieren sollen, weil wir sollen ja auch keine Kinder kriegen, weil das den Planeten überfüllt. Und zugleich diese Kinder, die wir nicht kriegen, die werden aber zum Argument dafür, dass wir heute keine Freiheit mehr haben dürfen und werden ausgespielt gegen die Bösen der Vergangenheit und die Bösen der Gegenwart. Auch das finde ich schwierig. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es die Demokratie nicht nur unter den Lebenden gibt, sondern dass eben auch demokratisch die Vergangenen und die Zukünftigen mit am Tisch sitzen können. Und zwar nicht im Sinne eines Interessenausgleichs, sondern im Ausweis der Gemeinsamkeiten. Und vieles von dem, was die Vergangenen in Ansprüchen formuliert haben, ist längst nicht eingelöst. Also das bringt die geschichtliche Perspektive ganz groß zum Vorschein. Und das zeigt sich, glaube ich, in jeder kleinen Erzählung, weil jede Erzählung einen Anfang und ein Ende hat, die Geschichte selber aber erstmal offen ist zu beiden Seiten. Auch das finde ich eine interessante Verschränkung. Und das Schöne ist auch einfach, dass sich da Elemente von Realität, Sinn, also Historie und Story miteinander vermischen kann. Ja, und also niemand möchte Fakten hören. Ja, also an dem und dem Tag habe ich das und das gemacht, sondern ich möchte, dass das in eine Erzählung gerät, die gewürzt ist mit ein bisschen Fantasie und Ausschmückung und so. Und das befriedigt mich auch sinnlich und macht mich selbst zum Urheber von Schönheit
und Spannung. Ja, aber das ist doch so, wir können doch alle inzwischen Dramaturgie, weil wir noch Filme und Serien gesehen haben, das sozusagen verinnerlicht. Das ist tatsächlich so. Ja. Man lässt ja ganz viel weg. Wenn ich dir meine Lebensgeschichte erzähle, bin ich irgendwie automatisch, nicht nur ich als Drehbuchautor, jeder ist dann Drehbuchautor. Also ich lasse bestimmte Dinge weg und ich erzähle eine Geschichte. Meine Geschichte ist dann entweder eine Heldengeschichte oder eine Versagergeschichte. Das lege ich selbst fest. Und ich finde es
tatsächlich. Ich würde mir sogar zutrauen, das Genre zu erfinden.
Ja, kannst du mal, genau. Ich kann mein Leben als Tragödie oder Komödie erzählen, je nachdem, wie ich es empfinde und wie ich möchte, dass ich beim anderen wahrgenommen werde. Wenn ich nur bei Facebook bin, ist das alles nur eine Erfolgsgeschichte.
Genau.
Weil das andere ja keinen interessiert. Wenn ich das mit dir mache, würde ich je nach meinem Publikum vielleicht ein bisschen ehrlicher damit umgehen mit der Geschichte. Aber das hat ja auch Wirkung auf mich selbst. Also so wie ich meine Geschichte erzähle, bekommt sie irgendwie all diese dramaturgischen Punkte, die jeder Hollywood-Film hat, den ich sehe. Da ist ein Auslöser, da sind Gegner, da sind Antagonisten, da ist irgendwie ein Ziel und so. Das ist alles, jeder erzählt seine Geschichte so. Und darauf haben wir
echt? Einfluss. Das finde ich jetzt ein bisschen traurig.
Warum?
Aber es sei denn, es ist so, dass Hollywood selber auch nur zutiefst menschheitsgeschichtliche Motive professionalisiert gewissermaßen.
Ja, also das würde ich unterstellen, wenn man sich damit...
Also es ist nicht so, dass wir sozusagen alle nur Abklatsch von Hollywood-Drehbüchern sind. Ne? So hattest du es nicht gemeint. Sondern nein, dass da elementar menschliche Themen, Urkonflikte, der Protagonist, der Antagonist...
Ja, die Helden jetzt da an die Wand gucken, da gibt's dann diese dicken, dicken Bücher über Plot und Dramaturgie, wo man sagt, von irgendwie Campbell bis Aristoteles, nee, also bis 40 Plots, 200 Plots, wie viel gibt es? Es gibt eigentlich nur 2 Plots, man will etwas oder man will etwas vermeiden. Und das ist so die große Unterteilung für mich. So,
klasse.
Mal, wir müssten das vertiefen irgendwann, dass man...
Darf ich noch einen?
Ja, unbedingt.
Jede Menge. Also zwei oder sogar 2 Punkte. Das eine ist, du sagst völlig, das verwandelt mich, aber das bringt mich auch in ein anderes Verhältnis zum anderen, weil meine Geschichte Resonanzen ausruft. Ja. Das heißt, es wird jemand sagen, bei mir ist es so ähnlich. Und was ich interessant finde, ist, es gibt jetzt in den kritischen Runden zum Thema Corona immer Vorstellungsrunden und normalerweise hasse ich Vorstellungsrunden. Ich finde sie widerlich. In diesem Fall liebe ich sie, weil die Menschen erzählen ihre Geschichte. Sie sagen, bei mir hat das so und so angefangen. Und dann spiegelt sich das. Und dann, ich habe noch nie so viel Intensität und Aufmerksamkeit gehört, wie in diesen Zeiten, wenn Menschen anfangen zu erzählen, wie sie in die Corona-Geschichte reingegangen sind. Weil sozusagen exemplarisch, wie so ein Resonanzphänomen sich zeigt, was mich ausmacht im Spiegel des anderen. Das finde ich erstmal klasse. Ja, wir kommen wieder zueinander durch das Erzählen. Und das Zweite, das ist auch noch eine tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ich habe mal in der Bibliothek gearbeitet als Student und da habe ich viel zu tun gehabt, aber manchmal musste ich auch nur Aufsicht führen und habe mich schrecklich gelangweilt und habe deshalb alles gelesen, was an Büchern kam und da gab es eine Sammlung mit chinesischen Märchen. Und das eine ist mir unglaublich in Erinnerung geblieben, weil es zeigt, dass Geschichte eben auch immer wieder in ihrer Bedeutung nicht festlegt, sondern jedes neue Ereignis den vergangenen Ereignissen neuen Sinn geben kann. Ich muss die Geschichte jetzt erzählen. Da ist ein chinesischer Bauer, und dem kommt ein Pferd zugelaufen. Ja, es ist von der Olympiade in Japan weggelaufen bis China zu diesem Bauern. Und das ist ein unglaublich schönes, starkes, stolzes Pferd. Und alle Leute im Dorf sagen, boah, du bist der glücklichste Mensch auf der Welt, dass dir dieses Pferd zugelaufen ist. Und der Bauer sagt, na, wartet doch mal ab, was draus wird. Ja, und der weiß, Geschichte geht weiter und es gibt neue Aspekte. Am nächsten Tag steigt dann sein Sohn auf dieses Pferd. Und das Pferd steigt auf, er hat keine Gerte, um es zu verprügeln, fällt runter und ist querschnittsgelähmt. Und alle Leute im Dorf
Sag mal, dieses Pferd ist ja wohl das Schlimmste, was dir je passiert ist. Also schrecklich, schrecklich, schrecklich. Die erinnern sich natürlich auch nicht mehr daran, dass sie es vorher anders gesagt haben. Egal. Und der Bauer sagt wieder, na, wart mal ab, wofür es gut ist. Wir wollen mal gucken, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wieder einen Tag später kommen die Söldner und nehmen alle jungen, wehrfähigen Männer mit aus dem Dorf in den Krieg, wo sie alle sterben werden, außer den querschnittsgelähmten jungen Mann, der vom Pferd gefallen ist. Und dann sagen natürlich wieder alle, dieses Pferd, das ist toll, dass dir das zugelaufen ist. Was ich damit sagen möchte, ist, dass selbst die schlimmste Geschichte und die viele Ereignisse durch ein einziges neues Ereignis in ein ganz anderes Licht gesetzt werden können und dadurch eigentlich die Deutung der Geschichte immer fluide ist. Und das ist ein Moment von Freiheit. Das finde ich unglaublich schön und beruhigend. Also kein Leben kann mich so einkasernieren in die Folgen meiner Entscheidungen oder der Umstände, in denen ich groß geworden bin, dass nicht am Ende noch eine großartige Konstellation alles in ein anderes Licht stellen kann. Auch das, finde ich, kann mir Hoffnung geben.
Ja, aber diese Freiheit hast du doch eigentlich jederzeit, oder?
Eben, ja.
Also du bist ja der Herr deiner eigenen Lebensgeschichte.
Du erzählst doch.
Du kannst dich
nicht nur erzählen kann ich sie frei, aber ich bin ja nicht nur der einzige Autor. Da gibt es noch ein paar andere, die mitschreiben. Also zum Beispiel habe ich dieses ganze Kapitel für 2020 hatte ich anders konzipiert.
Ja, na gut, ich will es jetzt auch nicht auf die Spitze betreiben. Du weißt, ich habe da mal für meine Kinder irgendwie auch so ein kleines Buch geschrieben. Das könnte ich dir auch mal zeigen irgendwann. Wir kennen es auch gar nicht so richtig, macht nichts. Wenn ich jetzt mit Zoom umgehen könnte, könnte ich dir dann sogar die Website irgendwie, die ist auch schön geworden. Egal.
Also echt? Unsere Zuschauer, die machen das alle und die...
Ja, das heißt Quintessenzen nett, so hieß auch das Buch. Quintessenzen war auch irgendwie ein ziemlicher Erfolg, glaube ich sogar. Was ich sagen wollte war, ich habe doch in der Hand, wie ich mir meine Lebensgeschichte erzähle.
Ja.
Ob ich irgendwie Gewinner, Verlierer, irgendwie komischer, glücklicher, was auch immer, bin auf die Spitze getrieben, kann ich doch auch im Knast sagen, also ich treibe es auf die Spitze, ich bin ja freiwillig hier. So, ich kann auch im Irrenhaus sagen, ich schlage mir ein Ei auf den Kopf, damit die Sonne aufgeht und sonst würde die Welt untergehen.
Ich weiß, was du damit meinst. Und das würde ich auch unterstreichen, dass ich sozusagen in der Sinngebung und in der Bedeutung Spielräume habe.
Ja.
Ich möchte einen Gedanken, der da eine Gefahr, die da drin steckt, die du überhaupt nicht im Blick hast, trotzdem benennen, weil du dann
das
letztendlich...
Das war nett von dir, dass du mir das überhaupt nicht im Blick hast. Ja, okay,
sag mal. Nee, weil es gibt eben eine böse Ausbeutung dieses Gedankens durch den Neoliberalismus, der nämlich sagt, jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich und alles, was schief geht, ist er halt selbst schuld, er hätte es ja anders machen können.
Ja.
Und das gehört für mich zum Bild dazu, dass eben auch Menschen gibt, die tatsächlich ein bisschen Rückenwind im Leben hatten und denen das leichter fällt, diese Distanz aufzubauen und andere, die dann vielleicht echt viel in die Fresse bekommen haben, obwohl nichts dafür geht. Und gleichwohl stimmt das, was du diese Freiheitsöffnung, die du beschreibst, die ist da. Und trotzdem bin ich leider auch nicht nur Täter meiner Geschichte, sondern eben auch Opfer meiner Geschichte.
Absolut. Also das wollte ich...
Um Gottes Willen, wollte ich dich da moralisieren. Entschuldigung, so war es überhaupt nicht gemeint.
Nein. Also diese Umkehrung, dass jeder ist seines Glückes Schmied und jedes ist dann auch steigern seines Peches Schmied, das empört ja jeden, der also irgendwie auch weiß, von jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist ja eine Frage der Startposition, ob ich barfuß oder Maserati starte. das hat wahrscheinlich Auswirkungen auf das Ergebnis des Rennens. Und wenn man daraus auch noch ableitet, jeder ist seines Peches Schmied, dann negiert man ja alles, was an tatsächlich Schicksalsschlägen auf Menschen so einprasseln kann.
Ja.
Das ist dreist. Also ich finde schon den ersten Schritt, du hast dein Schicksal selbst in der Hand, das finde ich alles schon falsch, aber dann auch noch das Pech irgendwie zur eigenen Verantwortung zu machen, das geht gar nicht.
Ich will noch ein schönes Element zeigen, wo die Geschichte nicht nur widrig ist, sondern wo sie auch uns Geschenke macht. Kennst du den Kairos? Sagt dir das was? Das ist ein griechischer Gott, der hat so eine Harttolle hier vorne. Und das ist die Gelegenheit, die wir beim Schopfe packen können. Ja, das passt so ein bisschen wie du. Ja. Das ist eine Bestimmung von Zeit. Also es gibt einen Moment, wo Odysseus zurückkommt nach Ithaka und mit seinem Bogen durch ganz viele Axtstiele, durch die Löcher einen Pfeil schießt, weil die sich alle plötzlich so in eine Linie begeben. Mhm. Und das ist eine griechische Vorstellung von Zeit, die mir eine Gunst gewährt, die sich mir öffnet. Und meine Aufgabe besteht darin, die Gunst, die sich mir da gewährt, zu ergreifen. Also der Kairos, das heißt, die Zeit reichert sich an und ich darf den Augenblick pflücken. Ja, das finde ich übrigens auch eine schöne geschichtsphilosophische Unterscheidung. Vielleicht kennst du noch dieses Vodafone-Motto Make the most of now. Ja, das heißt, ich selber muss alles rauspressen aus der Gegenwart und pflücke den Tag, heißt ja nichts anderes. Ne? Also du kennst das Motto, ne? Da reift mir was entgegen. Das heißt, die Zeit ist reif Und die saftige Frucht muss nur noch von mir gepflückt werden. Das heißt, ich bin aktiv. Ich frage die geliebte Frau um ihre Hand. Ich mache dieses oder jenes. Ne? Aber das habe ich nicht zustande gebracht, sondern das wurde mir auch geschenkt oder gewährt von der Zeit, die mir gewogen war.
Bin ich auch nicht schön. Darf ich was fragen? Ja? Siehst du die Zeit irgendwie reifen dafür, dass sich Dinge grundsätzlich ändern könnten? Also in Richtung.
Ja, du mal jetzt mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Nee, also sagen wir mal so, weshalb ich diese Woche so albern und vielleicht auch so systematisch, philosophisch, elfenbeinisch drauf bin, liegt daran, dass ich das Gefühl habe, dass sich wirklich was tut. Also die Bild in der Woche, wenn du die liest, ja. Die könnte doch von uns beiden geschrieben sein. So ein bisschen moderaten Ton noch drüber getippt, aber vieles, was zu Corona da steht, ist doch ziemlich klar. So, ne? Also eben Bild-Zeitung. Und es gab mal, glaube ich, einen Satz, dass der Bundeskanzler Schröder, hieß er, glaube ich, damals, ne? Der meinte, also er braucht zum Regieren eigentlich nur die Bild-Zeitung. Das ist die Frage, die sich doch jetzt stellt, ist es möglich, dass eine Bundesregierung auf Dauer gegen die Bild-Zeitung regiert? Und das hat, glaube ich, noch keine geschafft.
Das ist wohl einmalig, ja. Also und, du hast völlig recht.
Unsere und das gibt mir Hoffnung. Also, ich mag naiv sein und auch, sag mal, wir werden ja nochmal über die größeren Zusammenhänge sprechen in einer unserer nächsten Themensendungen. Die wird ganz, ganz toll. Wirklich, wirklich. Das möchte ich jetzt nicht beiseite schieben. Also es gibt da ja sozusagen kriegerische Handlungen gegen die Weltbevölkerung, wenn man so möchte. Ne? Ob das jetzt geplant ist oder ob die es nur gut meinen und es sich für uns nur so anfühlt wie Krieg, das wissen wir nicht, aber es sind schlimme Dinge.
Darf ich zum Bild was sagen?
Ja,
also
bitte.
Erstens, also einmal, du hast recht, die können wir im Moment schreiben, unsere Sätze wären nur viel zu kompliziert und das will keiner verstehen. Also deswegen ist es ja besser,
sie machen. Die machen das besser, dass die es machen, ne?
Ja, genau. Ja. Das andere ist aber etwas, was ich gerne dann ansprechen wollen würde, wenn ich das noch eben darf, wenn du mir den Exkurs erlaubst. Also wenn die Bild-Zeitung, das habe ich neulich gedacht. Mhm. Also wir haben, glaube ich, im letzten Jahr 2020 und auch 21 ja die mit und an Covid-Gestorbenen gezählt. Keiner weiß so genau wie. Also es gibt, die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander, aber nehmen wir mal die 60.000 in diesem Jahr sind es, glaube ich, oder 62.000 mit an Covid im Zusammenhang mit Covid-Verstorbenen. Ich denke mir, das ist relativ sicher vorherzusagen, dass wir zum Jahresende etwa 500.000-600.000 mit an Impfung verstorbene Menschen in Deutschland haben werden. Der einfache Grund ist, es sterben ungefähr 1 Million Deutsche im Jahr. Davon sind die meisten betagt, also sind älter und gehen den natürlichen Weg, den man eben dann geht. Man stirbt irgendwann und diese älteren Menschen sind ja inzwischen alle geimpft. Das heißt, wir haben, und das ist kein unnatürlicher Vorgang, mit und an Impfung Verstorbene, müssten wir zum Jahresende bei fairer Zählung so ungefähr 600.000, 700.000 Opfer haben. Das sind keine Opfer, das sind genau wie bei einem Covid Menschen, die im Lebensabend fünffach vorerkrankt dann eben gehen, was wir alle müssen. Aber wenn die Bild-Zeitung, und da schließt sich jetzt für mich der Kreis, wenn die Bild-Zeitung jetzt die Politik daran erinnert, dass die Zählweise so ist, wie sie ist, mit und an ist das Gleiche, ja, dann haben wir am Jahresende die Zählung für den einfachen Menschen, dass man sagt, es sind 60.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid und 600.000 im Zusammenhang mit der Impfung gestorben. Das finde ich ein interessantes Szenario in unserem Sinne, dass man dann sagt, jetzt bewerten wir das vielleicht nochmal neu.
Ja, ich meine, die Bild-Zeitung ist ja durchaus aufgeschlossen gegenüber seriöser Statistik, ne? Also auch im Hinblick auf die Divi-Betten und so ein Zeug. Also könnte man ja mal sehen, was daraus passiert. Also ja, spannend, wobei es natürlich ein bisschen geschummelt ist.
Natürlich ist es geschummelt. Das ist genau wie vorher geschummelt.
Ja. Wenn man vorher auch sagen geschummelt, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschummelt. Oh Gott.
Moment mal eben. Oh, schade.
Ich habe nichts gesagt.
Gut, dass wir nicht live sind.
Oh Gott.
Das können wir rausschneiden. Ja, also nochmal, du hast recht.
Ich glaube, wir hören besser auf.
Du hast recht, geschummelt. Ja, das ist nur zurückgeschummelt. Weil wenn man, jetzt mache ich die Zahlen doch noch weiter auf. Also 1% sagen, die Portugiesen sind dann tatsächlich nur an Covid gestorben. Die Gerichte dort sagen, wir haben uns das mal angeguckt. Du weißt, dass die Pathologen jetzt auch mal die Impfopfer und alles. Wir haben ja gar keine richtigen Zahlen. Also wir haben vorher geschummelt. Es sind vorher 1% wirklich nur daran gestorben. Mhm. Und das kann man ja auch dann. Ich freue mich auf die Betrachtung, wenn die Bild sagt, also im Zusammenhang mit Impfung sind jetzt 600.000 gestorben. Mhm. Lass uns noch mal reden.
Ja.
Vielleicht ist das Leben endlich. Vielleicht ist das einfach.
Jetzt hör auf. Lass uns mal eine Sendung über den Tod machen.
Ja, dann war die fröhliche Sendung. Ja. Irgendjemand sagte das doch mal zu. Die gute Nachricht ist, wir müssen sterben. Ich glaube, das war der verfemte Herr Jepsen, aber es ist ein schöner Satz. Also, dass man sich des eigenen Sterbens bewusst ist, das macht das Leben wesentlich erfreulicher.
Absolut. Wollen wir es dabei belassen?
Für heute ja, aber ja. Das ist nicht das letzte Wort.
Um Gottes Willen.
Wir machen weiter. Und wünschen allen, die hier dabei waren, hier ein wunderschönes und hoffentlich sonniges, hier nicht, aber sonniges Wochenende.
Ja.
Und finden entweder unseren Tisch wieder oder treffen uns hier wieder.
Und meine nächsten Liebe geht so weit, dass ich auf einen Abspann verzichte und die Spanflöte jetzt wieder einlade.
Ich danke dir.
Tschüss.
Mach es gut. Ciao und tschüss.